Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Garwert.
Einen schönen guten Tag. Deutschland liefert wieder Waffen an die Türkei in großem Umfang für mehr als eine Viertelmilliarde Euro, so hat es neulich der Spiegel gemeldet. Damit vollzieht die Ampel einen Kurswechsel. Denn nach dem türkischen Einmarsch in Syrien hatte die Bundesregierung 2019 die Rüstungsexporte in die Türkei fast auf Null heruntergefahren. Dass sich das NATO-Land Türkei zwischenzeitlich auch Richtung Russland geöffnet hat, macht es nicht einfacher. Trotzdem wieder deutsche Waffen für die Türkei. Wie verlässlich ist Ankara noch, fragen wir deshalb in diesem Wortwechsel. Und das sind meine Gäste. Dietmar Bartsch, er ist verteidigungspolitischer Sprecher der Gruppe Die Linke im Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Bartsch.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Yasser Aydin, er ist Wissenschaftler am Zentrum für angewandte Türkei-Studien und bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
Guten Tag.
Und Nils Schmid, er ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Ich grüße Sie.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Herr Schmid, als SPD-Verteidigungsexperte können Sie uns bestimmt die Regierungspolitik erklären. Warum erlaubt die Ampel ausgerechnet jetzt wieder Waffenexporte in die Türkei?
Nun, das ist ja beschränkt auf im Wesentlichen Lieferungen für die türkische Marine. Die türkische Marine ist in großen Teilen abhängig von deutscher Technologie, weil sie historisch auf deutsche Systeme zurückgreift, ob es U-Boote sind oder eben auch Schiffe. Und deshalb ist es nachvollziehbar, dass die Türkei um Modernisierung und Ersatzteillieferung gebeten hat. In der Vergangenheit hat die Bundesregierung zu Recht dieses nicht genehmigt, weil auch im Seebereich die Türkei durch aggressives Verhalten insbesondere gegenüber dem NATO-Partner und EU-Partner Griechenland aufgefallen ist. Es gab den Streit um die Erdgasbohrungen im östlichen Mittelmeer rund um Zypern herum. Es ist gelungen, in den letzten 2 Jahren auch durch Vermittlung von Deutschland hinter den Kulissen die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei zu entspannen. Es gibt auch neue Gesprächsfäden rund um die Zypernfrage. Das Verhalten der türkischen Marine ist nicht mehr anstößig und aggressiv. Deshalb ist aus meiner Sicht es vertretbar, für diesen Bereich die türkischen Streitkräfte auch mit neuen Waffenlieferungen zu unterstützen. Wir sollten uns immer ganz genau das Verhalten der Türkei anschauen und nicht nur auf Worte, sondern auf Taten schauen. Und da sollten wir auch ein Stück weit anerkennen, dass Erdogan hier eine deutliche Politikänderung und eine Verbesserung in diesem Feld der Beziehungen erreicht hat.
Verbesserungen in den Beziehungen Richtung Zypern hin. Herr Bartsch, teilen Sie die Einschätzung?
Ich teile die überhaupt nicht. Also ich habe eine diametral andere Sicht. Ich finde, dass Deutschland keine Waffen in die Türkei exportieren sollte. Es gibt unendlich viele Gründe. Die Türkei hält weiterhin völkerrechtswidrig Teile Nordsyriens besetzt. Die Türkei hat auch Nordzypern völkerrechtswidrig besetzt. Da ist auch bis heute nicht etwa eine Vereinbarung in Sicht, obwohl es lange, lange dort Gespräche gab. Man könnte über die Türkei-Politik in Armenien, Aserbaidschan reden. Man könnte die aktuellen Reden von Herrn Erdogan selbst vor der UN sich anschauen, wo er die Hamas nicht mal als Terrororganisation bezeichnet, sondern real als Widerstandsgruppe. Das ist eigentlich völlig unzulässig und eigentlich darf keine deutsche Regierung dort eine andere Politik als den sofortigen Stopp und den dauerhaften Stopp im Blick haben. Ich will nur Parallelen ziehen. Selbst Helmut Kohl, immerhin ein konservativer Kanzler, hat ein knallhartes Stoppsignal in den 90er Jahren gegeben, als die Türkei gegen Kurdinnen und Kurden vorgegangen ist. Das war richtig und heute ist es richtig, keine Waffen zu liefern. Das ist ein NATO-Partner, aber die Spannungen mit Griechenland sind natürlich jetzt zwei konservative, sehr konservative Regierungen etwas geringer geworden. Aber der Zypern-Konflikt ist keinesfalls beigelegt, das Gegenteil ist der Fall.
Herr Aydin, Herr Bartsch sagt mehr Kohlwagen, also die...
So kann man es übersetzen, ist hart, aber gut.
Die Waffenexporte an die Türkei wieder runterfahren, weil eben die Fragen Zypern, Nordsyrien noch nicht gelöst ist und jetzt die Positionierung auch zur Hamas.
Also ich teile die Kritik in Bezug auf Hamas
Aber man muss auch sagen, wir haben eine ganz andere geopolitische Konstellation. Und diese aktuelle geopolitische Konstellation ermöglicht nicht, eine restriktive Rüstungspolitik gegenüber der Türkei zu fahren. Das halte ich für sehr problematisch. Zur Zeit von Bundeskanzler Kohl hatten wir noch ganz andere Situationen, ganz andere geopolitische Lage. Und auch in Bezug auf Syrien muss man sagen, dass auch Erdogan gerade auch mit Syrien Gespräche führt. Die türkische Regierung auf unterschiedlichen Ebenen werden da Gespräche geführt. Und auch da ist es möglich, dass da ein Durchbruch erreicht wird und möglicherweise die Türkei auch aus dem Norden Syrien zurückzieht, die Truppen zurückzieht. In Bezug auf Hamas oder in Bezug auf die Kurdenfrage muss man auch sagen, dass die Waffen, die Rüstungsgüter, die die Türkei erhalten soll, das sind eher für die türkische Marine, das sind Torpedos, die kann man nicht im Inneren der Türkei einsetzen. Man kann die auch nicht gegen die Kurden einsetzen. Die Kurden haben keine Marine, haben keine Flotte, die haben auch keine Kampfjets. Das sind eher entweder Torpedos für türkische U-Boote oder das sind Abschussraketen. Insofern halte ich das Argument, was Helmut Kohl hatte, nicht mehr zeitgemäß. Also ich sehe da kein großes Problem, zumal die Türkei ein NATO-Land ist. Und wenn wir keine Waffen an die Türkei liefern, dann schwächen wir auch die Türkei gegenüber Iran, gegenüber Russland. Insofern bin ich da anderer Meinung. Wir müssten das Ganze viel differenzierter betrachten.
Wenn ich vielleicht noch mal einhaken darf, also es wird natürlich nicht nur für die Marine geliefert, sondern auch Flugabwehrraketen. Und gerade auch Lieferungen für die Marine sind natürlich problematisch. Also es ist Erdogan, der gesagt hat, Israel wird als nächstes mit uns sich anlegen. Und das ist gerade angesichts der Debatte, die wir gestern zum 7. Oktober im Deutschen Bundestag geführt haben, eine unverantwortliche Äußerung. Wenn man in Moskau ist, sieht man, die Geschäfte, die früher von deutschen Unternehmen belegt waren, sind jetzt von türkischen Unternehmen belegt. Es ist ja nicht so, dass Erdogan etwa eine kritische Haltung zu Putin hätte. Da ist es im Übrigen einer der wenigen Punkte, wo ich sogar sage, okay, der redet wenigstens. Aber insgesamt sind wir in einer Situation, dass man zum Beispiel, wenn man dann Waffen liefert, sollte man das verbinden mit einem Rückzug der Türkei aus Nordsyrien. Das ist ja nicht Syrien, sondern es sind die kurdischen Gebiete, die besetzt sind. Und die Türkei geht weiterhin mit den Kurdinnen und Kurden nicht so um, wie es völkerrechtlich geboten ist. Die Türkei hat das völkerrechtswidrig besetzt. Und das ist auch die Position der Bundesregierung. Deswegen verstehe ich das gar nicht. Also ich kann es nachvollziehen, weil es dabei um natürlich Rüstungsaufträge gibt, wo man viel Geld mit verdient. Aber das kann in der Außenpolitik kein Kriterium sein. Wir sind in anderen Ländern, Gott sei Dank, noch sehr konsequent. Und wir sollten hier nicht eine neue Politik aufmachen. Ich verstehe das bei einer grünen Außenministerin und auch beim sozialdemokratischen Kanzler überhaupt nicht.
Da sind Sie angesprochen, Herr Schmidt.
Also zunächst mal finde ich, dass man mit allgemeinen Ausführungen der Situation, in der die Türkei sich befindet und in der unsere Partnerschaft zur Türkei sich befindet, nicht gerecht wird. Es ist ja völlig unumstritten, dass das Vorgehen der Türkei in Nordsyrien völkerrechtswidrig ist. Das haben wir auch mehrfach gemeinsam im Deutschen Bundestag so diskutiert und festgestellt. Und deshalb hat zu Recht die Bundesregierung schon seit vielen Jahren eine sehr restriktive Handhabung von Rüstungsexporten, insbesondere was Landkampfsysteme, Panzer und Ähnliches anbelangt, obwohl die Türkei drauf drängt, auch neue Waffensysteme aus Deutschland zu bekommen, bis hin zu Eurofightern, die übrigens ja dann auch in Nordsyrien und im Zweifel sogar gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden könnten. Und genau das wird weiter nicht genehmigt. Es ist wirklich nur Gerät für die Marine, auch keine Flugabwehrraketen, sondern es ist nur Gerät für die Marine. Und da kommt hinzu, dass neben der Entspannung der Beziehungen im Bereich Griechenland, Zypern, östliches Mittelmeer, wir eine neue Herausforderung haben. Unser NATO-Partner Türkei grenzt unmittelbar über das Schwarze Meer an das Kriegsgebiet der Ukraine. Und wir haben als NATO insgesamt ein Interesse daran, dass die wichtigste Marine im Schwarzen Meer, die türkische Marine, voll einsatz- und leistungsfähig ist, um Seelagebilder zu erstellen und um auch eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland dort aufrechtzuerhalten. Und deshalb meine ich, dass diese wohl abgewogene und sehr fein definierte und beschränkte Entscheidung für die Genehmigung von Rüstungsexporten, so wie man es jetzt in der Zeitung nachlesen konnte, sehr gut vertretbar sind. Das ändert nichts daran, dass wir eine restriktive Handhabung der Rüstungsexporte betreiben. Ändert nichts daran, dass wir alles dran setzen wollen, die Zypern-Frage zu lösen. Und dass wir auch der Türkei sehr deutlich signalisieren, dass die Idee einer sogenannten Zwei-Staaten-Lösung für Zypern, für uns, aber auch für die internationale Gemeinschaft nicht akzeptabel ist. Wir brauchen ein Aufeinanderzugehen beider Volksgruppen auf Zypern. Die Türkei darf sich nicht der Illusion hingeben, dass quasi im Schatten anderer weltpolitischer Entwicklungen sie die Realitäten auf Zypern Richtung Zwei-Staaten-Lösung zementieren kann.
Darf ich eine Bemerkung zu Zypern machen? Die muss ich machen. Weil schauen Sie, Sie wissen das wie ich, dass Nordzypern von einem Land anerkannt ist. Und das ist von der Türkei. Dass inzwischen die Bevölkerung in Nordzypern zu einem großen Teil nicht mehr aus ursprünglich zypriotischen Türken besteht, sondern dass in Nordzypern sehr, sehr viele Menschen aus Anatolien angesiedelt worden sind, die im Übrigen durchaus eine andere, auch kulturelle Haltung mit in das Land einbringen. Und die Türkei tut genau das Gegenteil. Es wird eben zementiert. Ich weiß, dass in Nikosia zum Beispiel nicht nur in der Lederstraße, sondern insgesamt die Verbindungen in der Wasserversorgung und an ähnlichen Stellen durchaus besser sind. Nur das Ziel ist, dass es einen eigenen nordzypriotischen Staat gibt. Und die Türkei tut sehr, sehr viel mit anderen Ländern und war dicht davor, dass zum Beispiel Aserbaidschan dann Nordzypern anerkennt und andere auch. Das kann nicht unsere Position sein. Was die Erdölfelder betrifft, haben Sie zwar recht, dass Deutschland dort eine Rolle gespielt hat, aber es ist wahrhaftig nicht geklärt. Die gemeinsamen Unternehmen, damals im Übrigen sogar ein israelisch-türkisches, das ist ja inzwischen alles ins Wanken gekommen. Ich sage ganz klar, das ist ein Punkt, wo wir vermutlich sogar eine Analyse gar nicht so große Differenzen haben. Die Frage ist ja, warum jetzt eine Veränderung bei einer Politik, die noch vor 3 Monaten klar sagte, dorthin keine Lieferungen. Und es sind eben Flugabwehrraketen und Torpedos, ja, für die Marine, aber jeder weiß, dass sie auch anders eingesetzt werden können. Niemand weiß, wohin derartige Waffen gehen. Und ich sage, gerade die Äußerungen von Erdogan vor der UN und vom türkischen Parlament bezüglich der Hamas hätten dazu führen müssen, bei unserer Haltung zu Israel, dass man hier ein Stoppzeichen setzt und nicht andere Erwägungen. Ich weiß, dass die Türkei NATO-Partner ist. Das ist im Übrigen, was sie tut, nicht mit den NATO-Prinzipien vereinbar. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung.
Herr Aydin, den Gedanken, da würde ich gerne dran anknüpfen. Über allem steht ja die Frage, wie verlässlich ist die Türkei als Partner in der NATO noch, als Partner für die Bundesrepublik noch? Herr Schmid hat es eben mit Blick auf die Ukraine gesagt, das ist ein Kriegsgebiet. Russland bedroht den Frieden in Europa. Russland führt in Europa wieder Krieg, das muss man so klar sagen. Und die Türkei orientiert sich auch stärker nach Russland, tritt oder will den BRICS-Staaten beitreten, die von Russland und China dominiert sind. Geht das überhaupt als NATO-Mitglied? Kann man beides machen, BRICS-Mitglied sein und in der NATO?
Zunächst muss man sagen, dass wir genau wissen, ob die Türkei einen offiziellen Antrag gestellt hat. Das steht im Raum. Ob dieser offizielle Antrag eingereicht ist, das wissen wir noch nicht. Zweitens muss man sagen, dass die Türkei bei aller Kritik, was jetzt in der Innenpolitik passiert, aller berechtigten Kritik, muss man sagen, dass die Türkei ein verlässlicher NATO-Partner ist in sicherheitspolitischer Hinsicht. Die Türkei hat sich in bestimmten Fragen, in bestimmten Bereichen sich an Russland angenähert, aber Türkei ist nicht in die Abhängigkeit Russlands geraten. Wenn das der Fall wäre, dann dürfte es diese Konfrontation in Libyen nicht geben. Türkei hat Russland, russische Kräfte, dort auch Wagner-Gruppen herausgefordert. Wenn dort die Türkei nicht eingegriffen hätte in Libyen, dann hätte sich möglicherweise Russland dort durchgesetzt und Russland würde dann an Verhandlungen um Flüchtlingsfragen mit am Tisch sitzen. Türkei hat auch die Annexion von Krim nicht anerkannt. Türkei hat von Anfang an Ukraine auch militärisch unterstützt und ist auch dafür, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Also ich sehe, in sicherheitspolitischer Hinsicht würde ich sagen, dass die Türkei ein verlässlicher Partner ist. Türkei nimmt an NATO-Missionen teil. Türkei hat auch in letzter Zeit intensiv in ihre Marine investiert, hat auch jetzt einen Drohnen- und Kampfhubschrauberträger, den sie auch in die NATO-Strukturen integrieren möchte. Und dieses Flaggschiff war auch beim NATO-Manöver Neptun Strike mit dabei. Also man sieht, die Türkei baut eine starke Marine auf als Gegengewicht zu Russland. Klar, es gibt politische Differenzen in Bezug auf Hamas. Die Aussagen von Erdogan in Bezug auf Hamas ist kritikwürdig. Das muss man natürlich in aller Deutlichkeit sagen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass auch andere NATO-Mitgliedstaaten eine andere Sichtweise haben als wir in Deutschland, zum Beispiel Frankreich. Vor kurzem hat Macron gesagt, man dürfe Israel keine Waffen mehr liefern. Also da gibt es Differenzen, aber in sicherheitspolitischer Hinsicht würde ich sagen, dass die Türkei ein verlässlicher NATO-Partner ist.
Warum die Orientierung trotzdem Richtung Russland?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil die Türkei vom russischen Erdgas abhängig ist. Das ist die eine Frage. Da gab es Schritte in Richtung diese Abhängigkeit abzubauen. Auf der anderen Seite hat sich die Türkei weiterhin durch den Bau vom russischen Atomkraftwerk stückweit sich in die russische Abhängigkeit begeben. Da muss man sagen, das muss man natürlich mit der türkischen Seite klar verhandeln. Das ist ein Punkt, ein Problem, das sehe ich. Auf der anderen Seite hat die Türkei auch in Bezug auf S-400-Raketenabwehrsystem, das ist, wenn man so jetzt aus der türkischen...
Das ist ein russisches Abwehrsystem, was die Türkei bei Putin eingekauft hat.
Aber dieses Abwehrsystem ist noch nicht in Betrieb genommen. Also auch da gibt es Spielraum. Also Türkei betreibt auch die Annäherung an Russland stückweit auch als Hebel. Das muss man auch klar und deutlich sehen.
Darf ich vielleicht mal erstmal festhalten, dass die Äußerungen von Erdogan zu Gaza und Hamas natürlich völlig inakzeptabel sind, sowohl in der Sache genau. wie auch in der Rhetorik.
Da sind wir uns einig.
Und bis genau. hin zu dem Schwadronieren, als nächstes sei die Türkei dran, also Israel würde quasi die Türkei angreifen, das ist völlig abwegig. Und einerseits der ideologischen Verbindung Erdogans zur Muslimbruderschaft geschuldet und andererseits innenpolitischen Erwägungen, dass er meint, er muss da ganz weit nach rechts außen und zu den Islamisten ausgreifen. Unglücklicherweise haben wir viele Länder in der Welt, die das Vorgehen Israels in Gaza als Genozid qualifizieren und die Hamas nicht etwa als Terrororganisation sehen, sondern als sogenannte Widerstandsorganisation. Das ist eine Frage, mit der wir uns in unserer Außenpolitik auseinandersetzen müssen, wie wir diese große Kluft überwinden können. Aber es ist völlig klar, dass das inakzeptabel ist, wie Erdogan da agiert. Aber in der Ukraine-Frage ist er stabil. Keine Anerkennung der Annexion. Ja. Zu einem Zeitpunkt, als wir in Deutschland noch darum gerungen haben, ob wir Waffen liefern wollen, haben die Türken Drohnen an die Ukraine geschickt. Ich will jetzt gar nicht nachvollziehen, wer mehr Waffen liefert, Deutschland oder Türkei an die Ukraine. Ich will nur sagen, dass wir eine Reihe von sehr stabilen Aussagen und Haltungen der Türkei in Fragen haben, die für uns als NATO, als EU, als deutsche Politik wichtig sind. Und dass wir eben auch Fortschritte haben bei der Entspannung Richtung Griechenland und Zypern. Und ich finde, gerade in der schwierigen Partnerschaft mit der Türkei muss man dann auch solche Fortschritte anerkennen, wohlwissend um die Begrenztheit, wohlwissend um die massiven innenpolitischen Probleme, Stichwort Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Aber wir haben als strategisches Ziel, die Türkei an den Westen, an die EU, an die NATO zu binden und diese Bindung aufrechtzuerhalten. Und das führt dazu, dass wir auch manchmal Sachen anerkennen sollten, Kompromisse schließen sollen, die wir vielleicht aus übergeordneter Perspektive so nicht machen wollen. Und dazu gehört auch, dass wir einfach mal auch drüber hinwegsehen, dass die Türken anfangen, taktisch mit BRICS, mit Russland anzubandeln. Das ist in der Tat ein Hebel. Wenn es hart auf hart kommt, werden sie nicht den Schritt gehen. Beispiel Flugabwehrraketen, diese berühmten SV-100, sind eingemottet. Und inzwischen ist die Türkei in einer Situation, wo sie froh wäre, wenn sie sie gar nicht hätte, weil sie gern die amerikanischen Systeme hätte. Sie wird sie bloß nicht los, weil die Russen ihnen den Abverkauf an Dritte nicht erlauben. Und die Amerikaner sagen, solange das Zeugs bei euch ist, gibt es nichts von uns. Also insofern glaube ich, wir werden mit einer selbstbewussten Türkei zu tun haben, die auch manchmal versucht auszubüchsen, Hebelwirkungen zu entfalten. Aber wir sollten uns bemühen, dort, wo es gut läuft und wo es besser wird, das auch entsprechend zu würdigen und immer wieder auch Punkte der Zusammenarbeit zu suchen.
Ich möchte noch ergänzen, dass der Handel zwischen Israel und der Türkei weitergeht. Es gab keine Handelsbeschränkungen. Der Handel floriert weiter. Gut, das macht die Sache natürlich nicht besser. Klar muss man die Rhetorik Erdogans klar und deutlich ablehnen, aber man muss auch berücksichtigen, dass der Handel weiterhin stattfindet.
Aber ehrlich gesagt, wenn das ein Kriterium ist, der Handel der Vereinigten Staaten mit Russland floriert auch weiter. Also das ist überhaupt kein Kriterium. Ich finde, also ich bin erstmal froh, dass wir uns einig sind, was die Politik und die Äußerung Erdogans gegenüber der Hamas betrifft, dass das völlig inakzeptabel ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Zweitens will ich sagen, es ist nicht das Einzige. Wenn ich mir angucke, wie Herr Erdogan mit den Kurdinnen und Kurden umgegangen ist, und zwar nicht nur im Lande, sondern auch in Nordsyrien und auch an anderen Stellen, dann ist das für mich nicht akzeptabel. Die innenpolitische Situation, da hat Nils Schmid recht, zum Beispiel das Thema Menschenrechte, zum Beispiel das Thema alles Dinge, wo wir weit weg sind, da irgendwie ein Anerkenntnis oder gar was Positives zu sehen. Die Zypernfrage ist weiterhin völlig offen und deswegen ganz klar, es gibt im Moment keinen Grund, die Türkei in irgendeiner Weise zu belohnen, weil es selbstverständlich in den Zusammenhang gebracht wird mit den Äußerungen Erdogans zur Hamas. Ich finde, in der jetzigen Situation hätte man, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, hätte man wirklich ernsthaft das an Bedingungen knüpfen müssen. Denn man muss doch mal ganz klar sagen, worum geht's überhaupt? Diese Waffenlieferungen werden genehmigt, um in der Flüchtlingsfrage einen neuen Deal mit Erdogan abzuschließen. Das ist doch der Kern. Da sind in der Türkei unendlich viele Syrer, die geflüchtet sind. Das ist, da hat Angela Merkel schon einen Deal gemacht. Wir haben damals im Übrigen an die Türkei die Leopard geliefert, die dann teilweise in Nordsyrien ja doch ins Schwanken gekommen sind, um das vorsichtig zu sagen, und seitdem nicht mehr so einen guten Ruf in der Welt haben. Aber die jetzige Situation muss man damit im Zusammenhang sehen. Und das hat nichts mit einer wertegeleiteten Außenpolitik zu tun. Ich weiß, es geht immer um Interessen. Und diese Interessen Deutschlands sind offensichtlich anderer Natur, so wie die Türkei natürlich, was Russland betrifft, Interessen hat. Es ist der Tourismus, der natürlich floriert, wenn man in die Türkei fährt. Es ist voll von Russinnen und Russen. An anderen Stellen dürfen die gar nicht mehr sehen. Es sind umfangreiche wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Türkei und Russland. Es sind auch militärische Beziehungen. Und natürlich war die Türkei sehr wohl ein Vermittler. Was Libyen betrifft, das wäre aber ein anderes Thema, hätte ich im Übrigen eine andere Einschätzung. Also da sind ja auch die Europäer auf unterschiedlichen Seiten bei den Konfliktparteien. Frankreich, Italien haben unterschiedliche Sichten. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich finde, wenn man wirklich, und hier geht es um Rüstungsexporte, wo Deutschland eigentlich sehr restriktiv ist. Wir haben ein besonderes Gremium. Es werden sogar über Anträge, wird gar nicht berichtet, sondern nur über Genehmigungen und das auch vertraulich. Das ist alles in Ordnung. Und als Mitglied des Verteidigungsausschusses weiß ich auch, dass das nicht leichtfertig entschieden wird. Aber hier haben wirtschaftliche Interessen und eine nicht wertegeleitete Außenpolitik das Prä. Und das, finde ich, muss man in großer Deutlichkeit kritisieren, weil ich glaube, es gibt keinen Kurden in Kobane, der sagt, das ist irgendwie zu akzeptieren. Weil die sind teilweise mit deutschen Waffen dort geschlagen worden. Und das, finde ich, kann nicht sein, dass wir dann an der Seite einer Konfliktpartei sind, wo wir selbst, da hat Nils Schmid recht, dieses völkerrechtswidrige Agieren deutlich kritisiert haben. Deutlich kritisiert.
Sie hören den Wortwechsel auf Deutschlandfunkkultur. Deutsche Waffen für die Türkei, wie verlässlich ist Ankara noch? Darüber diskutieren eben gehört Dietmar Barsch, verteidigungspolitischer Sprecher der Gruppe Die Linke im Bundestag, Yasser Aydin vom Zentrum für angewandte Türkei-Studien und bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Herr Schmid, Sie wollten entgegnen.
Ja, ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass wir manchmal in der deutschen Debatte über Rüstungsexporte, vor allem über Rüstungsexporte in die Türkei, die Einflussnahme über Verweigerung oder Nichtverweigerung von Rüstungsexporten überschätzen. Der Hebel, der davon ausgeht, wird zunehmend geringer. Die Türkei hat ihre eigene Rüstungsindustrie massiv ausgeweitet, gerade im Marinebereich, aber auch im Landkampfbereich bis hin zu Kampfflugzeugen, entwickelt sie eigene Systeme, eigene Waffen, sodass wir auch uns von der Illusion verabschieden sollten, dass wir mit der Frage der deutschen Rüstungsexportpolitik viel Einfluss in der Türkei oder vielleicht auch in anderen Ländern nehmen. Wir haben in den Golfstaaten eine ähnliche Entwicklung in vielen Ländern des globalen Südens. Man mag es beklagen, ich beklage es, aber den Aufbau nationaler Rüstungsindustrien, sodass also diese Idee, man könnte über Rüstungsexportpolitik die Außenpolitik maßgeblich beeinflussen, immer schwächer wird. Wir sollten uns da auch nicht in die Tasche lügen, was tatsächlich die Auswirkungen von einzelnen genehmigten Rüstungsexporten sind.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt aufgreifen, den Herr Bartsch eben angesprochen hat oder nochmal darauf hingewiesen hat, nämlich die Äußerungen vom türkischen Präsidenten Erdogan, der Israel mit Hitler-Deutschland verglichen hat, der gesagt hat, die Hamas ist keine Terrororganisation, der behauptet, Israel wolle sich auch die Türkei einverleiben. Herr Aydin, ein Argument für die Türkei als Partner in der NATO und für ihre auch politische Bedeutung in der Region ist ja immer, dass die Türkei ein Brückenbauer sein kann in die islamische Welt. Erfüllt sie diese Funktion, wenn sich der türkische Präsident so äußert?
Nein, wenn Erdogan sich so äußert, dann setzt er das aufs Spiel. Er hat bis 2009 auf Äquidistanz gesetzt zwischen Israel und Palästina und anderen arabischen Gruppen. Das hat die Türkei aus der Hand gegeben mit solchen Äußerungen. Mhm. Die aggressive Rhetorik von Erdogan rührt auch daher, dass er jetzt sieht, dass er nicht am Tisch sitzt. Der kann nicht verhandeln und der wird nicht als Vermittler sozusagen adressiert. Das macht ihn auch ein Stück weit zornig. Er hat Einflussmöglichkeiten in anderen Bereichen, aber in Bezug auf Hamas nicht, weil die Türkei auch in letzter Zeit sich auch von der Muslimbruderschaft zum Beispiel abgewendet hat. Das macht Erdogan in den Augen arabischer Gruppierungen auch unglaubwürdig, wenn Erdogan lange Zeit die Muslimbrüder unterstützt hat und jetzt hat Erdogan einen Schwenk gemacht. Ein ähnliches Vertrauenszweifel gibt es auch von Seiten Hamas und so weiter. Hamas bevorzugt, wenn es um Verhandlungen geht, eher andere Länder wie Ägypten oder Katar. Also Erdogan spielt da keine große Rolle. Das ist ein Grund, warum er so zornig reagiert, warum er mit so einer Rhetorik sozusagen versucht.
Er hat ja diese Schwäche selbst verursacht. Genau. In den Wochen nach dem furchtbaren Terrorangriff des 7. Oktober hätte er die Chance gehabt, in eine Vermittlerrolle einzusteigen, genau. Aufgrund der Beziehungen zu Hamas. Die Leute von Hamas sind zum Teil ja in Istanbul ansässig. Richtig. Und er hat aber vielleicht aufgrund von innenpolitischem Druck, vielleicht aufgrund einer gefühlten Nähe zur ideologischen Nähe, zur Muslimbruderschaft und zu Hamas einen anderen Weg eingeschlagen. Und deshalb darf er sich jetzt nicht beklagen, dass er keine Rolle spielt. Er hat sich selber und beziehungsweise die Türkei selber aus dem Spiel genommen, obwohl von der Ausgangslage her die Türkei ähnlich wie andere Staaten in der Region eine Vermittlerrolle hätte einnehmen können. Und da sieht man, dass Erdogan bei aller Erfahrung und allem politischen Instinkt, den er zweifelsohne hat, da blind war für eine, ich sag mal, vernünftige Außenpolitik im Sinne auch der Interessenlage der Türkei in der Region.
Also fällt dieser Aspekt des Brückenbauers in die islamische Welt weg?
Bei dieser Frage auf alle Fälle. Also ganz definitiv. Wir setzen zum Beispiel bei den laufenden Friedensverhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan darauf, dass die Türkei eine mäßigende und befördernde Rolle gegenüber Aserbaidschan spielt, weil das Regime von Aliyev sehr eng mit der türkischen Politik und vor allem mit der türkischen Regierungspolitik verbunden ist. Da kann die Türkei eine vermittelnde Rolle einnehmen. Und wir nehmen sie da auch in die Pflicht.
Auch in Verhandlungen mit Iran zum Beispiel.
Genau,
auch da könnte die Türkei eine wichtige Brückenfunktion erfüllen.
Wenn ich vielleicht mal, also was Aserbaidschan betrifft, da hat Erdogan leider eine Position eingenommen, nämlich eine sehr brutale zugunsten Alijevs. Der hat, als in Armenien wirklich Christen abgeschlachtet worden sind, war an der Seite Aserbaidschans. Und ich finde, das ist nicht akzeptabel. Es ist ja nicht nur dieser eine Punkt. Ich will mal nur einmal das Stichwort Khashoggi nennen. Der ist ein wirklich, egal wie man über den Herrn redet, aber der ist in einer Botschaft im Auftrage letztlich zugelassen, zersägt worden. Und da ist nicht etwa gegen Saudi-Arabien alles unternommen worden, sondern man hat sich ruhig verhalten.
Das muss man dazu sagen, er war ein Journalist.
Ein Journalist aus Saudi-Arabien, der in der Botschaft auf türkischem Boden unter Aufsicht des türkischen Geheimdienstes letztlich ermordet worden ist. Aber Sie haben völlig zu Recht darauf verwiesen, Muslimbruderschaft. Es war Erdogan, der lange Zeit an deren Seite stand, der, als sie in Ägypten kurzzeitig die Regierung stellten mit Herrn Morsi, war Herr Erdogan derjenige, der ganz nah bei ihnen stand. Herr Erdogan war derjenige, der die Hamas unterstützt hat. Und die Brückenfunktion in die arabische Welt, die er gerne wahrnehmen wollte, auch im Sinne, durchaus im Sinne einer Großtürkei und alles, was dazugehört, die ist völlig abhanden gekommen.
Hat er verspielt,
Die hat er mehr als verspielt. Und gerade all diese Punkte führen ihm nicht dazu. Es stimmt ja, dass die deutschen Rüstungsexporte nicht mehr diese Wirkung haben in der Außenpolitik. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist unstrittig. Und trotzdem ist das natürlich ein tiefes politisches Symbol. Weil dieses politische Symbol, und es hat ja nur der Spiegel darüber berichtet, offiziell gibt es ja gar keine Stellungnahmen der Bundesregierung. Aber dieses politische Symbol wird sehr wohl ja in anderen Ländern und in der Türkei genutzt. Und das ist das eigentlich Fatale, dass damit eine Politik legitimiert ist, die wir allesamt hier nicht legitimieren würden, wo wir deutliche Differenzen anmelden würden. Und deswegen sage ich, zu diesem Zeitpunkt, da ist der Journalismus durchaus positiv zu bewerten, dass er das aufgedeckt hat und gesagt hat, es gibt halt in diesen Größenordnungen Rüstungsexporte oder soll es geben in die Türkei. Es ist, finde ich, nicht nur diskussionswürdig. Ich bin sehr gespannt, wie die Bundesregierung dann praktisch damit umgehen wird, weil sie muss das Parlament informieren, wenn das dann wirklich geschieht. Das hat sie noch nicht. Und dann werden wir sehen, was real geliefert wird, welche Wirkung das hat. Und ich bleibe dabei. Ich bin ein großer Kritiker dieses Agierens, weil das ist ein Punkt, wenn man einmal ein Stoppzeichen gesetzt hat, und das wurde gesetzt, zu Recht gesetzt, das wurde mehrfach in der deutschen Geschichte gesetzt, dann kann man nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wirklich diese Brutalität in Armenien passiert, wo weiterhin Kurdinnen und Kurden, ich sage das so deutlich, abgeschlachtet werden und wo es diese Äußerungen Richtung Hamas gibt, da kann man das nicht noch belohnen. Da sind alle Dinge, die weltpolitisch vielleicht, wo man immer sensibel agieren muss, ist gar nicht die Frage. Und ich finde, in Gesprächen kann vieles eine Rolle spielen. Aber hier wird ein Symbol gesetzt, was innenpolitisch genutzt wird, und das ist inakzeptabel.
Ich möchte Herrn Barz widersprechen. In Bezug auf Armenien und Aserbaidschan, da muss man auch hinzufügen, dass gerade zwischen Aserbaidschan und Armenien Gespräche führen. Insofern finde ich jetzt Ihre Aussage, dass jetzt gerade dort Armenier abgeschlachtet sind, es passt nicht
in die Welt. Was ist denn in Bergkarabach passiert?
Man muss auch hinzufügen, dass in Bergkarabach keine Lösung gefunden ist. Es war ein besetztes Land. Das war ein besetztes Land.
Und ich sag die Türkei, haben Armenier gelebt, da ist jetzt nicht ein Armenier mehr, die sind alle vertrieben worden, sind ganz viele umgebracht worden.
Völkerrechtlich war das eine Besatzung und wir haben als Europa, als Westen nichts unternommen, um diese Besatzung aufzuheben, zu beenden. Und jetzt gibt es zum Glück auch Gespräche zwischen Aserbaidschan, Türkei und Armenien. Und da ist eine Möglichkeit, dass man da eine Lösung findet. Ich sehe Ihre Kritik, ich bin bei Ihrer Kritik. Sie haben recht, wenn es um die Kritik der innenpolitischen Lage in der Türkei geht, Menschenrechtsverletzungen, den Autokratismus, all das ist richtig. Aber was ist die Lösung? Wir lösen die Probleme nicht, indem wir mit der Türkei nicht mehr reden, indem wir auf Distanz gehen, gar nichts mehr. So haben wir einen Hebel in der Hand.
Das habe ich nicht gesagt. Die Türkei ist NATO-Mitglied, es wird mit der Türkei geredet. Herr Erdogan kommt hierher, hält große Wahlkampfkundgebung. Das sind alles Dinge, wo ich Zweifel hätte. Aber ich habe doch nicht gefordert, dass man jetzt alle Kontakte abbricht. Aber ich fordere, dass man nicht noch belohnt. Und das passiert jetzt. Mit Rüstungsexporten wird politisch etwas belohnt, was nicht akzeptabel ist.
Dann lassen Sie uns noch mal in Deutschland auf die Gründe gucken, die vielleicht dafür sprechen, Waffen an die Türkei zu liefern. Herr Schmid, Ihr Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, der hatte ja angekündigt, im großen Stil abschieben zu wollen. Herr Bartsch hat es eben schon mal angesprochen. Sind diese Waffenlieferungen an die Türkei Teil eines neuen Flüchtlingsdeals, den die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat? Es gab vor kurzem ja die Meldung, dass pro Woche 500 ausreisepflichtige Türkinnen und Türken in die Türkei zurückgeschoben werden dürfen.
Es gibt keinen neuen Flüchtlingsdeal oder auch kein neues Abkommen in dieser Frage. Und erst recht haben die Rüstungsexporte damit nichts zu tun, sondern es gibt seit vielen Monaten Gespräche zwischen der deutschen und der türkischen Regierung, um rückreisepflichtige türkische Staatsangehörige tatsächlich in die Türkei zurückzubekommen. Das machen wir mit anderen Ländern auch. Die sind ausreisepflichtig. Und es ist nun mal eine relativ geringe Anerkennungsquote von türkischen Asylbewerbern festzustellen. Und es gibt aufgrund der miserablen Wirtschaftslage durchaus einen Auswanderungsdruck aus der Türkei, der nachvollziehbar ist, dass Leute versuchen rauszukommen und logischerweise gerne nach Deutschland kommen, weil da gibt es schon viele türkische Ansprechpartner, Freunde, wo man hofft, dann auch Fuß fassen zu können. Aber für uns ist klar, dass die türkische Regierung diese Leute zurücknehmen sollte. Das hat lange Zeit gehapert an einer Reihe von Verwaltungsfragen, administrativen Fragen. Aber die türkische Regierung selbst sagt, wir sind ein großes Land. Es gibt keinen Grund, dass jemand dieses Land verlässt. Und wenn der kein Asyl findet, dann nehmen wir den auch gerne zurück, weil das Selbstverständnis zumindest der Erdogan-Regierung ist so, bei uns ist alles goldig, es gibt keinen Grund, das Land zu verlassen, also sollen sie auch wieder zurückkommen, mal vereinfacht gesagt. Und wenn man sich auf dieses einigt, dann kann man auch Wege finden, dass man die Rückführungszahlen deutlich erhöht. Und offensichtlich haben die beiden Verwaltungen jetzt dazu einen Weg gefunden, aber da braucht man gar kein Abkommen, sondern das ist normales Verwaltungshandeln. Deshalb hat auch die Türkei etwas sensibel auf Presseberichte in Deutschland reagiert, es gäbe jetzt ein neues Abkommen. Es wird kein neues Abkommen geben, sondern es geht um die Rückführung von Leuten, die kein Bleiberecht in Deutschland haben. Das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen ist weiterhin in Kraft. Es gibt noch ausstehende Zahlungen, also es gab ja verschiedene Tranchen zur Unterstützung der Türkei bei der Unterbringung, bei der Beschulung syrischer Flüchtlinge. Und es ist nach wie vor sinnvoll, weil objektiv hat die Türkei eine große Last zu tragen durch syrische Flüchtlinge. Durch die Wirtschaftslage sind die Spannungen in der türkischen Gesellschaft rund um das Thema Flüchtlinge deutlich größer geworden. Wir kennen das auch aus unseren Debatten. Und deshalb ist es legitim, dass die EU versucht, über entsprechende Geldzahlungen, die nicht in den türkischen Staatshaushalt gehen, sondern an Organisationen, zum Beispiel auch der UNICEF und andere, die syrische Flüchtlinge unterstützen, dass wir über diesen Weg die Türkei bei dieser wichtigen Aufgabe entlasten. Die Gelder sind über die Anpassung des mehrjährigen Finanzrahmens der EU für die nächsten 2 Jahre etwa noch gesichert. Dann wird man sehen, wie es weitergeht. Aber es gibt kein neues Abkommen. Aber es gibt zu Recht eine Anerkennung der Leistung der türkischen Seite bei der Unterbringung von Flüchtlingen.
Ein Abkommen gibt es nicht, ein förmliches. Herr Bartsch, Sie haben aber das Thema darauf hingewiesen, dass es eben die Abschiebungen in die Türkei gibt, dass möglicherweise die Flüchtlingspolitik ein Hintergrund dafür ist, dass Waffen geliefert werden. Was ist Ihre Begründung dafür? Woran machen Sie das fest?
Nee, dass Herr Schmid sagt, dass es keinen Zusammenhang gibt, das ist ja logisch. Das wird auch die Bundesregierung sagen, dass es da natürlich überhaupt keinen Zusammenhang gibt. Richtig ist natürlich, es gilt das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen. Richtig ist, dass die Türkei in dieser Frage wirklich viel leistet. Das ist unbestritten. Es sind Millionen syrische Flüchtlinge, die in der Türkei sind. Und dann haben wir aber das innenpolitische deutsche Problem. Ich will jetzt das nicht, könnte man sehr viel zu dem Thema Flüchtlinge sagen. Es war bei den letzten Wahlen für 77% der Leute haben gesagt, wir brauchen eine andere Politik in den drei Ostländern. Das ist schon sehr, sehr viel. Jetzt mal egal, in welche Richtung diese Politik geben sollte. Und da ist selbstverständlich Olaf Scholz auch verpflichtet. Und es stimmt formal, dass es sich nur um verwaltungsrechtliche Dinge handelt. Aber wir alle wissen, verwaltungsrechtliche Dinge kann man unendlich beschleunigen mit einfachen Ansagen. Und das genau wird im Zusammenhang mit den Rüstungsexporten. Natürlich gibt es keinen Kausalzusammenhang. Den wird es nicht geben, das ist doch klar. Jede Regierung muss das leugnen und sagen, völlig unterschiedliche Dinge. Aber wer mir erzählt, dass in den Gesprächen das keine Rolle spielt, der hat wirklich Außenpolitik noch nicht verstanden. Das ist bis zu einem gewissen Punkt normal. Aber ich sehe das trotzdem als falsch an. Da ist ja die Erdogan-Haltung, eigentlich können alle zurückkommen, unser Land ist gut. Das teilen wir alle nicht ganz so wie er. Da bin ich relativ sicher. Aber die kann man akzeptieren und annehmen. Ich finde das auch, dass bei denjenigen, die jetzt nicht, da wird ja manchmal dann auch viel durcheinander gebracht, also in Deutschland leben sehr, sehr viele Türkinnen und Türken seit vielen Jahren. Viele sind inzwischen, die haben einen türkischen Hintergrund, sind Deutsche geworden und. Viele sind aber auch weiterhin wahlberechtigt. Wir haben die Ergebnisse bei den Wahlen gesehen. Überall, außer in Berlin, hat Erdogan haushoch gewonnen. Will das alles gar nicht bewerten, das ist ein schlichter Fakt. Und trotzdem, wer mir erzählt, es gibt keinen Zusammenhang. Die Ampel steht unter einem enormen Druck, was das Thema Flüchtlinge betrifft. Das haben andere leider geschafft, dass wir da nicht mehr zu einem rationalen Austausch kommen können. Und deswegen ist diese Ankündigung, Olaf Scholz im Spiegel als Titel, es muss großflächig abgeschoben werden, da muss ja irgendwas passieren. Und die Türkei ist da ein Schlüsselland. Und da, wenn es dort eine Bereitschaft gibt, und die kann man natürlich befördern, auch mit Rüstungsexporten, dann geschieht genau das. Und ich finde das problematisch, weil es wird immer so hochgehalten, diese sogenannte wertegeleitete Außenpolitik. Ich bin ein Gegner davon, eine wertegeleitete, es sind immer Interessen, und ich bin sehr dafür, möglichst viel Werte auch einfließen zu lassen, aber am Ende des Tages sind es immer Interessen. Und hier treffen sich Interessen. Ich finde das falsch, weil in dieser Frage sage ich, können wir nicht als Deutschland einem de facto Diktator, und das sehen im Übrigen viele in der Türkei so, sehr, sehr viele, selbst diejenigen, die gehofft haben, dass es bei der Präsidentschaftswahl ein anderes Ergebnis gibt. Viele sehen das so, und wir können denen, sprich der Opposition in der Türkei, letztlich nicht in den Rücken fallen. Ich hoffe, dass es bald eine Nach-Erdogan-Zeit gibt und dass man vielleicht dann wieder normal darüber reden kann, über das Thema Flüchtlinge, über das Thema auch von militärischer Zusammenarbeit. Jetzt ist der Zeitpunkt nicht gegeben.
Herr Schmid, wie wäre das, sich innenpolitisch sozusagen ehrlich zu machen, damit man außenpolitisch keine Verrenkung machen muss? Das war so der Subtext von dem, was Herr Bartsch gesagt hat.
Wir machen ja keine Verrenkung, und klar ist, dass zu Interessen in der deutschen Außenpolitik auch die Verteidigung von Werten gehört. Und deshalb hat ja Herr Bartsch selber eingeräumt, dass man jetzt keinen harten Gegensatz zwischen Interessen und Werten in der Außenpolitik aufbauen sollte. Es war auch, glaube ich, weder die Linke noch die SPD, die sehr stark dieses Thema der wertegeleiteten Außenpolitik nach vorne geschoben hat, sondern für uns war immer klar und für den Kanzler ist klar, dass es eine pragmatische Außenpolitik geben muss und dass wir Partner in der Welt brauchen und dass wir auch mit schwierigen Partnern immer wieder suchen sollten, wo es Anknüpfungspunkte gibt. Und die Entscheidung beim Thema Rückführungen und die Entscheidung beim Thema Rüstungsexporte sind getrennt gelaufen, weil beides hat einen langen Vorlauf gebraucht und beides hat in sich Voraussetzungen gehabt. Auf der einen Seite die Frage, wie die Türkei die Rücknahme ihrer Staatsangehörigen organisiert, auf der anderen Seite von der deutschen Seite die Einschätzung, okay, die Türkei hat sich bei wichtigen außenpolitischen Fragen hin zu einer Entspannung bewegt und in dem begrenzten Umfang soll das gewürdigt werden. Wir haben alle einen besonderen Augenmerk auf die Verteidigung der Demokratie in der Türkei. Ich war vor wenigen Tagen mit Lars Klingbeil vor Ort, um ein Kooperationsabkommen zwischen den türkischen Sozialdemokraten und der SPD zu unterschreiben, weil wir eben sehen, dass das Mehrparteiensystem, eine Mehrparteiendemokratie in der Türkei besonders wichtig ist. Und deshalb sollten wir alles dafür tun, dass Wahlen auch in Zukunft möglich sind. Wir wissen, dass die Medienlandschaft einseitig zugunsten Erdogans ausgerichtet ist und trotzdem war bei den Kommunalwahlen Sieg der Opposition möglich und bei Präsidentschaftswahlen nur ein knapper Sieg von Erdogan. Das zeigt, Es ist trotz aller Widrigkeiten in der Türkei noch möglich, über Wahlen zu einer politischen Veränderung zu kommen. Das muss aus meiner Sicht eine ganz wichtige Leitlinie unserer Türkei-Politik sein. Und dazu gehört auch, dass wir Erdogan die Möglichkeit nehmen sollten, sich als großer Vorkämpfer für die Türken, der vom Westen angegriffen wird, hinzustellen. Also manches, was manchmal aus Deutschland oder aus anderen europäischen Ländern an Kritik an Erdogan kommt, ist in der Sache vielleicht berechtigt. Aber es hat häufig dazu geführt, dass Erdogan sich als Retter der Türkei inszenieren konnte, zu Lasten der Opposition. Deshalb fand ich sehr klug, dass bei den letzten Wahlen in der Türkei es eine relative Zurückhaltung aus dem Ausland gab, um dem Spiel der türkischen politischen Kräfte freien Raum zu lassen. Die Türken werden schon selbst sich die Demokratie verteidigen und wenn sie es wollen, sich eine neue Regierung suchen.
Jetzt haben Sie die Antwort auf die Frage, ob es einen Einfluss gegeben hat von der innenpolitischen Lage bei uns, der Migrationspolitik auf die Waffenlieferungen in der Türkei, haben Sie gesagt, nein, das war nicht der Fall. Das werden wir vielleicht hier auch nicht klären können, weil Sie vielleicht auch gar nichts anderes sagen können. Ich würde nochmal einen Aspekt aufgreifen, den wir vorhin auch schon im Gespräch hatten, nämlich, dass wir vielleicht unsere eigene Rolle als Bundesrepublik, als deutsche Politik überschätzen, was wir noch mit Rüstungslieferungen beeinflussen können, weil die Türkei ja auch mittlerweile ein großer Rüstungsgüterproduzent ist. Wie weit ist sie denn, Herr Aydin?
Die Rüstungsindustrie der Türkei ist sehr fortgeschritten. Die Türkei gehört mittlerweile zu den Top 20 Exporteuren. Und die türkische Rüstungsindustrie bezieht nicht nur Inputgüter aus Europa, aus Deutschland. Also da ist diese technologische Abhängigkeit von Deutschland, von Europa. Aber auf der anderen Seite, die türkische Rüstungsindustrie ist auch umgekehrt integriert in Lieferketten. Insofern muss man sagen, dass auch in manchen Bereichen die deutsche Rüstungsindustrie die türkische Rüstungsindustrie braucht, vor allem wenn es darum geht, schnell Munition herzustellen. Das haben wir gesehen während des Ukraine-Krieges, dass hier die Bestände leer waren. Also das bietet auch ein Kooperationspotenz. Insofern denke ich schon, dass dieser Aspekt eine viel größere Rolle gespielt haben könnte als die Flüchtlingsfrage. Also ich bin da bei Ihnen sicher, hat das möglicherweise eine Rolle gespielt. Klar. Sicher war das ein Gesprächsthema, das kann ich nicht ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass es nur daran gelegen hat. Sonst wäre das vielleicht vor einem Jahr oder so. Da hatten wir auch eine Flüchtlingsproblematik. Ich denke, die Türkei ist Wirtschaft. Wir müssen auch die Wirtschaft im Auge behalten. Die ist sehr wichtig. Es gibt in der Türkei viele Sektoren, Bereiche, die zum Beispiel für deutsche Wirtschaft sehr wichtig ist. Mhm. Zum Beispiel die Automobilhersteller, Automobillieferanten, Zubehörlieferanten, die spielen eine wichtige Rolle in deutschen Lieferketten. Und auch vor diesem Hintergrund muss man das Ganze betrachten. Und wenn man auch noch mal einen Satz vielleicht noch zu dem Investitionsvorhaben des BYD, also diese Elektroautohersteller, chinesische, die ist jetzt, will jetzt in der Türkei eine große Fabrikanlage bauen und es besteht die Möglichkeit, dass da jetzt eine enge Kooperation zwischen der türkischen und der chinesischen Automobilindustrie entsteht und wir müssen, wenn es um deutsch-türkische Verhältnisse geht, müssen wir auch diese Bereiche im Auge behalten.
Ich glaube, dass das schlicht die Wahrheit ist, dass diese Dinge genauso eine Rolle gespielt haben. Ich würde jetzt mal erstmal Nils Schmid aufnehmen wollen, weil er sagt, wir müssen darum schon kämpfen, dass es weiterhin freie Wahlen in der Türkei gibt. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob es die immer so gegeben hat, aber das teile ich ausdrücklich. Nur ich bin der Auffassung, dass wir mit diesen Entscheidungen letztlich Erdogan stabilisieren und nicht etwa der Opposition helfen. Weil nochmal, es wird natürlich innenpolitisch genutzt. Das ist doch das. Ich bin wirklich der Auffassung, dass die Türkinnen und Türken in freien Wahlen entscheiden können müssen. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal gibt es ja einen anderen Präsidenten, das noch lange hin, aber vielleicht nicht nur bei Kommunalwahlen, dass es da Veränderungen gibt. Aber das ist mein Wunsch. Das ist genauso, wie ich mir eine US-amerikanische Präsidentin wünsche. Aber das ist völlig egal, was ich mir wünsche. Ich bin nur der Auffassung, dass wir auch schauen müssen, neben der Tatsache, dass es für die Türkei rüstungspolitisch nicht mehr die große Rolle spielt. Es sind harte wirtschaftliche Interessen, es sind harte auch politische Interessen und da sind wir in einer Weise jetzt eingeknickt, wo es niemals hätte geschehen dürfen, nämlich im Zusammenhang mit den Hamas-Anschlägen und das ist das eigentlich Verwerfliche. Wenn wir in dieser Situation jemanden, der eine solche Rede vor der UN und vor dem türkischen Parlament hält, wenn wir dem nachgeben, dann führt es dazu, dass wir im Kern Erdogan stärken, dass wir eine unglaubwürdige Außenpolitik machen und dass wir damit die Opposition schwächen. Das will eigentlich niemand hier. Denn da ist auch meine Haltung sehr klar. Ich sehe im Übrigen auch, welche Auswirkungen das in Deutschland hat. Denn auch in Deutschland wird es natürlich zur Kenntnis genommen. Dieser Artikel im Spiegel wird natürlich von vielen Türkinnen und Türken als ein Sieg Erdogans angesehen. Der hat eh schon einen großen Rückhalt hier, aus Gründen, die will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Und das verstärkt das nur. Das alles, finde ich, kann man nicht wollen. Wir haben in dieser Frage neben einer interessengeleiteten Außenpolitik wirklich auch ein Stück weit ernsthafte Werte zu verteidigen, die von Erdogan nach meiner Auffassung missbraucht werden.
Mit Blick auf die Uhr, weil wir zum Schluss der Sendung kommen, die Türkei ist 1952 der NATO beigetreten, auch um die Westbindung, um ihre Orientierung nach Westen zu stärken. Wie stark sehen Sie diesen Wunsch heute noch in der Türkei, Herr Bartsch?
Die Türkei hat ja auch Anträge gestellt, in die EU zu kommen. Ich glaube, dass wir ganz, ganz weit weg sind davon. Und ich glaube schon, dass wir eine Aufgabe haben, eine Bindung auch an Europa weiterhin zu forcieren. Im Moment bewegt sich das Land in eine andere Richtung. Ich finde das problematisch. Unsere Aufgabe ist über andere Dinge, zum Beispiel über wirtschaftliche Kooperation. Das finde ich ja total richtig, diesen Hinweis mit den Elektroautos. Da müssen wir mehr tun, weil im Moment bewegt sich die Türkei weg von Europa, weg von Werten, die im Übrigen im Islam, im Christentum und so weiter ähnlich sind. Weil wir dürfen nicht diesen Wahnsinn aufmachen. Das sind also die Muslime und wir sind hier das wunderbare christliche Abendland. Das ist der Quark, der dann auch nur Erdogan befördert.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Schmid. Sehen Sie diesen Wunsch der Bindung an den Westen heute noch in der Türkei und wie stark ist er ausgeprägt?
Er ist immer noch da. Es gibt ganz viele, die ihre Hoffnung auf die EU setzen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir die Beitrittsperspektive aufrechterhalten. Selbstverständlich, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Davon ist die aktuelle türkische Regierung weit entfernt. Aber diese europäische Perspektive ist unglaublich wichtig für viele Türkinnen und Türken.
Ich bin auch der Meinung, dass in der Türkei weiterhin noch ein starker Wunsch hinsichtlich der Westbindung besteht, nicht nur in der Zivilgesellschaft, auch in der Regierung, muss ich zusätzlich sagen, weil es gibt Bereiche in der Wirtschaft, wo man sieht, dass die Regierung eindeutig Richtung Europa orientiert ist, in der Wirtschaftspolitik zum Beispiel, in der grünen Transformation, in der Lieferkettendiplomatie. In diesen Punkten ist auch die Regierung Erdogan weiterhin in Richtung Europa orientiert. Auch in der NATO-Frage ist sie weiterhin in Richtung Europa orientiert. Der türkische Verteidigungsminister hat kürzlich gesagt, wenn es irgendwann eine Europa-Armee gibt, dann sollten auch türkische Verbände dazu gehören. Das ist eine, auch in militärischer Hinsicht, eine starke Europa-Orientierung. Aber in anderen Fragen, in Fragen der Menschenrechte, Demokratie, da orientiert sich die Regierung Erdogan natürlich in eine andere Richtung. Da sind wir uns einig.
Das sagt zum Schluss dieses Wortwechsels Yasser Aydin vom Zentrum für angewandte Türkei-Studien. Vielen Dank. Er hat in diesem Wortwechsel diskutiert mit Nils Schmid von der SPD und Dietmar Bartsch von der Linkspartei über deutsche Waffen für die Türkei. Wie verlässlich ist Ankara noch? Danke auch Ihnen fürs Zuhören.